Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Suica Talks. Nach 10 Jahren an der Spitze vom Suica Verwaltungsrat übergibt Carlo Conti das Zepter an Werner Kübler, einem ausgewiesenen Kenner vom Schweizer Gesundheitswesen. Der Werner Kübler ist 21 Jahre lang Mitglied von der Spitalleitung am Basler Unispital gewesen, 17 Jahre davon als Spitaldirektor. In dieser Zeit ist er maßgeblich an der Transformation vom Basler Spital zu einer öffentlich-rechtlichen Institution beteiligt gewesen. Mit dieser beeindruckenden Vita bringt er nicht nur medizinisches und betriebswirtschaftliches Wissen mit, sondern auch langjährige Erfahrung in nationalen Gremien, unter anderem bei H+, der Swiss DRG AG und Unimed Swiss. Heute schauen wir mit ihm und mit dem Gesundheitsökonom Fridolin Marti vom Wirtschaftsverband Economy Swiss auf Schweizer Gesundheitswesen aus zwei Perspektiven. Aus der strategischen Perspektive und aus der gesundheitsökonomischen. Was braucht es, damit unser System auch in Zukunft finanziell tragbar und trotzdem wirksam bleibt? Willkommen zu einer neuen Folge von Suica Talks. Werner, fast 2 Jahrzehnte am Unispital Basel. Jetzt wechselst du von der Seite der Leistungserbringer auf die Seite der Krankenversicherer. Für viele ein unerwarteter Schritt. Warum hast du dich für Suica entschieden? Und was ist es das, was dich kützelt, wo du sagst, das reizt mich an dieser neuen Aufgabe?
Also ich sehe es als eine grosse persönliche Chance, für die nächsten Jahre eben nochmal etwas Neues zu machen und hoffentlich auch einen Beitrag auf eine gute Art für die Entwicklung des Gesundheitswesens zu leisten. Es ist ein Perspektivenwechsel, du hast das gesagt. Für mich heisst das neues Lehren, das gesamte System besser zu verstehen und dann probieren auch die Perspektiven zusammenzubringen. Und Suica als eine Organisation, die ich kennengelernt habe als Krankenkassen, eine Gesundheitsorganisation, die sich für integrierte Versorgung einsetzt, die innovativ ist, wo man auch hat, immer wieder mal mit verschiedenen Akteuren neue Projekte probiert zu machen, ist, glaube ich, eine lässige Organisation, um da dazuzukommen. Und ich hoffe auch, dass Suica kann von meinen Erfahrungen profitieren.
Wo sind die evidenten Parallelen zu der alten Welt, wo du herkommst, wo du sagst, auf das kann ich aufbauen, das möchte ich weiterentwickeln? Und was ist aber auch das, wo du sagst, das ist neu, das ist anders, da bin ich neugierig, da bin ich offen, da möchte ich lernen?
Also, es ist klar, ich bin jetzt über 20 Jahre in einem Spital und du siehst die Welt aus der Spitalsicht. Und die Versicherer sind wichtige Partner. Ich glaube, das ist auch ganz entscheidend. In der Schweiz sind wir aufgefordert, als Tarifpartner voranzugehen. Aber ich habe sie natürlich auf der anderen Seite sozusagen vom Verhandlungstisch erlebt. Aber ich bin sehr überzeugt, dass eben das Neue ist, dass wir werden müssen miteinander weiter vorangehen müssen. Von beiden Seiten und dass wir eigentlich Lösungen finden zwischen den Leistungserbringer und Versicherer, um unser Gesundheitswesen voranzubringen.
Das passiert auf der strategischen Ebene. Was konkret möchtest du wie angehen in der neuen Rolle als VRP von der Suica?
Also es ist noch wichtig, oder? Ich gehe nicht an als Präsident, sondern wir werden im Verwaltungsrat und mit der Geschäftsleitung zusammen genau überlegen, was gehen wir wirklich an. Ich glaube, es ist entscheidend, dass wir einerseits darauf hinschaffen, dass wir die Qualität hochhalten können. Für Suica heisst das auch ganz konkret Kundenzufriedenheit, wo wir ja stark sind, hochhalten. Es geht aus meiner Sicht darum, dass man im Gesamtsystem Transparenz verbessern und Effizienz steigern, um auch die finanzielle Tragbarkeit zu sichern. Und ich denke auch, es ist gut, wenn wir den Wettbewerb stärken und bei der Innovation eben dranbleiben. Und da braucht es verschiedene Akteure, damit verschiedene Ideen reinkommen. Darum wird es auch darum gehen, aus meiner Sicht, dass man die Einheitskasse abwehren kann.
Aus deiner Sicht als VRP, wo steht Suica im März, wo steht Suica im Schweizer Gesundheitswesen?
Ja, ich denke schon, dass Suica als Nummer 4 im Privatgeschäft und als klare Nummer 1 im Krankentaggeld etabliert ist. Stark in der Kundenzufriedenheit, das haben wir gesagt. Gleichzeitig bei stark steigenden Gesundheitskosten hat Suica auch das absolute Thema, dass nicht alle Geschäftsfelder gerade profitabel sind. Das ist eine Hausaufgabe, die Suica machen muss. Die enge Zusammenarbeit mit Leistungserbringern, die Zwicka schon lebt, die wird man können ausbauen. Und ich bin eigentlich auch sicher, dass man dort vielleicht auch vorbildlich und noch mit anderen zusammen kann grössere Netze bilden. Zwicka hat zum Beispiel können bei Diabetesbehandlungen kürzlich aufzeigen, dass es funktioniert, die Behandlungsqualität zu verbessern und Kosten zu sparen. Und wenn wir solche Lösungen in Zukunft noch mehr können etablieren, dann ist das, was im Herz von der Zwicka ist und eigentlich auch von uns allen, von mir persönlich ist, dann können wir etwas Gutes machen für Patientinnen und Patienten, wo nicht unbedingt immer muss noch mehr kosten.
Das heisst, es ist möglich und man sucht weitere Ansätze, wo man sagt, wir können Qualität steigern. Das heisst, den Patienten in den Fokus stellen und gleichzeitig Kosten reduzieren. Das ist einen möglichen Ansatz.
Ja, und ich glaube, da braucht es eben wirklich beide Perspektiven. Da muss man miteinander zusammenarbeiten. Das ist nicht einfach. Und gute Lösungen entstehen aus einem gemeinsamen Approach.
Wo ist das noch möglich? Du hast jetzt einen Fall angesprochen von der Diabetes. Was gibt es noch?
Ich denke, es ist gut möglich bei ganz vielen von den chronischen Alterskrankheiten. Also das kann auch im Bereich von Herzinsuffizienz, wenn das Herz nicht mehr gut funktioniert sein oder wenn die Lunge nicht mehr gut funktioniert. Oder es gibt noch weitere tätige Themen, wo man könnte daran arbeiten und solche Modelle machen. Das gibt viel zu tun, weil es ist immer hochspezifisch auf das Krankheitsbild. Man muss mit allen Leuten, die an der Pflege beteiligt sind, Spitex-Organisationen, Ambulanten, Spitäler und so weiter, muss man zusammenarbeiten und Modelle entwickeln.
Wenn unser Gesundheitssystem ein Patient wäre in der Notaufnahme, ist das ein Patient, wo man, wenn man den triagiert, was ist dein Verdikt? Wie geht es aus dem Gesundheitssystem? Wie gesund ist es?
Also ich hoffe eigentlich, wir kommen noch nicht so schnell gerade auf die Notfallstation mit dem Gesundheitswesen. Eine von den Gefahren, die ich sehe, ist, dass wir wegen dem Fachkräftemangel relativ schnell in grössere Probleme hineinlaufen. Und das andere ist, ich glaube, wir klagen nah auf hohem Niveau, aber man sollte am Übergewicht arbeiten. Aber das findet noch außerhalb von der Notfallstation statt. Und das heisst auch, man sollte an unserem System rasch arbeiten und nicht warten. Sonst gibt es dann vielleicht tatsächlich einmal eine akute Situation.
Also es könnte tatsächlich noch dringlicher werden. Fridolin Marti, du beobachtest das Schweizer Gesundheitssystem seit Jahren aus ökonomischer Perspektive. Ist es ein leichtes Übergewicht oder sind wir doch schon irgendwo vor der Notaufnahme und müssen dort ein bisschen härter anfangen zu reagieren?
Nein, also ich glaube nicht, dass das Gesundheitswesen ein Notfallpatient ist, das auf keinen Fall. Aber Übergewicht hat es ganz sicher auch, das weiss man. Und es hat sicher auch ein paar Risikofaktoren, die dann in Zukunft einen Krankheitswert könnte erlangen. Und dann könnte es durchaus sein, dass man sicher mal zum Arzt muss gehen. Vielleicht noch nicht gerade ins Spital.
Du sagst ein paar Risikofaktoren. Was sind die?
Also ein Risikofaktor hat der Werner angesprochen. Das ist sicher der Fachkräftemangel, den wir sehen. Dass einfach rein von der Demografie gehen jetzt viele Leute vom Arbeitsprozess weg in die Pension. Und man weiss, dass man in der Pension vielleicht 5 bis 10 gute Jahre hat. Und dann fällt es schon ziemlich schnell an, dass dann halt die gesundheitlichen Probleme kommen. Die müssen ja noch nicht gerade fatal sein, aber sicher so, dass es eben die Pflege braucht. Das ist eine Sache. Dann eine andere Sache ist die Überregulierung. Also wir tun das Gesundheitswesen zu fest regulieren. Wir haben zu wenig Möglichkeiten. Das, was der Werner gesagt hat, hier wegen der Diabetes-Sache, das ist schon fast an der Grenze von dem, was Krankenversicherer machen. Sie könnten noch sehr viel mehr machen.
Wenn also wir könnten innovativer sein, sagst du, dürfen aber nicht.
Genau.
Was für konkrete Fälle gibt es, wo du sagst, da sind wir überreguliert? Das war jetzt ein Beispiel, das wir hier hatten, wo du sagst, wir könnten innovativer sein, wenn wir dann dürften. Und das wäre ja im Sinne vom Patienten und der Patientin und vom Gesundheitswesen insgesamt.
Also eigentlich bei allen Teilnehmern ist die Überregulierung gross. Also bei der Krankenversicherung ist das Problem, dass sie sehr eingeschränkt sind, wie sie die Versicherten informieren können und die Versicherten auch auf ein Stück weit steuern. Und selbst dann, wenn eben die Versicherten das möchten, also ich bin jetzt nicht der sagt, die Kasse muss die Versicherten steuern und die können dann nicht mehr selber entscheiden, auf keinen Fall. Aber ich glaube, Kasse könnte durchaus eine grössere Rolle haben in der Informationsvermittlung oder auch die Versicherten auf gewisse Sachen aufmerksam machen. Also beispielsweise, dass es Generikum gibt in einem gewissen Krankheitsbereich oder dass es vielleicht einen besseren Behandlungspfad geben oder so Sachen. Und dort hat man, sagen wir, in der klassischen Versicherung sicher Einschränkungen. Man hat dort in den sogenannten alternativen Versicherungsmodellen mehr Möglichkeiten. Dort tun die Versicherten vielleicht die Möglichkeit auch zum Teil zu wenig ausnutzen. Das, glaube ich, ist sicher auch ein Anliegen, das der Werner wird anschauen, oder? Bei der AVM kann man relativ viel machen. Aber man hat trotzdem noch grosse Einschränkungen, auch in der AVM. Also bei der AVM ist zum Beispiel ein anderes Problem, dass die Rabattierung, also die Prämie, schon tiefer in der alternativen Versicherungsmodell, weil die Versicherten geben eine gewisse Autonomie ab am Versicherer. Und für das kommen es Rabatt, aber die Rabatte sind stark beschränkt. Und da gibt es so auch, muss man Nachweis machen, dass quasi Kostenersparnisse in diesen AVM aufgrund von der Behandlung und nicht aufgrund von der Risikoselektion vonstatten geht. Und das führt dazu, dass das sehr schwierig ist für Versicherer. Da hat man 5 Jahre Zeit. Und wenn man das nicht schafft, dann muss man quasi das AVM zutun und macht das Neues. Und das ist völlig ein Witz, oder? Weil es führt einfach dazu, dass es immer neue AVM gibt, also alternative Versicherungsmodelle.
Gib mir zwei Beispiele, was sind die? Was sind solche alternative Versicherungsmodelle?
Also eins ist zum Beispiel Telemedizin oder HMO.
Das heisst aus Patientensicht, ich muss zuerst anrufen oder ich muss zum Hausarzt gehen, das
Hausarztmodell oder in ein Gesundheitszentrum. X so Sachen. Also eigentlich kann man sehr viele verschiedene Modelle machen und der Trick ist einfach, dass die Leute sich einschreiben und die machen ja das freiwillig. Also Versicherer können zwar schon etwas anbieten, aber wenn das nicht sinnvoll ist für die Versicherten, werden sie das nicht nehmen.
Das heisst, seitens Versicherung, es wird incentiviert, ich gehe auf ein AVM, eben ein alternatives Versicherungsmodell, Telemedizin, Hausarztmodell und das ist die Prämie ein bisschen günstiger.
Genau, aber das ist eben eingeschränkt. Also man kann nur gewisse Rabatt geben. Auch wenn der Versicherer vielleicht jetzt betriebswirtschaftlich würde sagen, mal, wir könnten eigentlich noch mehr Rabatt geben, dann würde es dann noch mehr machen. Aber es ist eigentlich schon ein Erfolgsmodell. Es sind etwa, glaube, fast 80% der Leute drin. Aber ein Problem ist eben, dass je kränker Personen sind, desto eher weniger sind sie die AVM. Aber gleichzeitig wäre es am besten, wenn die möglichst Kranken, die möglichst sogenannte Multimorbiden dort drin wären, weil die kann man auch am meisten rausholen durch intelligente Behandlungspfade.
Also man kann den Patienten besser führen und hat eine bessere Kontrolle. Wie ordnest du das ein aus deiner Perspektive, die Einschränkungen, die da sind, Überregulierung, einerseits, die Fridolin angesprochen hat, andererseits, man könnte nicht ganz so innovativ sein, wie man es gerne wäre, plus der Fachkräftemangel?
Also ich glaube, das ist eine schwierige Frage und wahrscheinlich muss man da anfangen, gemeinsam Lösungen entwickeln, um das zu machen, weil es ist ja auf die eine Art auch klar, dass die AVMs nicht so spezialisiert können sein, zum Beispiel jetzt gerade auf Leute mit chronischen oder multimorbiden, also mehrfachen chronischen Krankheiten. Gleichzeitig wäre dort die Wirkung am höchsten. Vielleicht könnte man da auch Vorschläge machen, dass dann die Regulierung angepasst werden. Ich denke, da gibt es schon Potenzial, aber ist viel Arbeit, muss Widerstand überwinden. Es ist nicht so einfach so etwas.
Und man muss kommunizieren. Wie geht es der Schweiz im internationalen Patientenvergleich von diesen Gesundheitssystemen? Wie steht die Schweiz da? Besser, schlechter? Wo haben wir Vorteile? Wo haben wir Nachteile gegenüber dem Ausland?
Wenn man jetzt die verschiedenen Studien anschaut, dann bin ich immer wieder erstaunt, wie gut das die Schweiz abschneidet. Und zwar in verschiedensten Dimensionen. Die neue Studie ist jetzt die Paris-Studie, wo Patientenbefragungen sind. Und dort zeigt sich, dass die Schweizer Patienten sehr zufrieden sind mit dem Gesundheitssystem, von der Qualität her, vom Zugang her. Und der einzige Bereich, wo man jetzt sagt, wir nicht Spitze sind, sondern eher Durchschnitt, ist in der Digitalisierung. Also in allen Sachen, wo es darum geht, Telemedizin, wie tut der Leistungserbringer oder die Leistungserbringerin digitale Tools einsetzen in der Patientenbetreuung. Behandlung auch oder in der Patientenbetreuung. Und die grosse Frage ist, ob wir diese gute Position in Zukunft behalten können, weil wir haben jetzt in den letzten Jahren, in den letzten 10 Jahren, eine ziemlich grosse Reform gehabt. Wir haben sehr viel reguliert, zum Teil Sachen reguliert mehrmals, also gerade im Bereich Wirtschaftlichkeit und Qualität. Und ich bin nicht ganz zuversichtlich, dass wir in Zukunft immer noch so spitze sein können. Aber es ist natürlich auch schwierig, spitze zu bleiben. Bei der Digitalisierung wird es sicher einfacher für die Schweiz, besser zu werden, als bei den anderen Bereichen spitze zu bleiben.
Und da geht es natürlich gerade um den Datenschutz, der ganz grosses, ein wichtiges Thema ist, auch bei uns in der Schweiz.
Genau. Die Leute sind relativ kritisch. Sie wollen einen guten Datenschutz. Sie haben also ein bisschen ein zweifache Maßstab, oder? Beim Nachteil, wenn es darum geht, Amazon, WhatsApp und so, sind sie nicht so heikel. Aber wenn es im Gesundheitssystem, wenn es ums Gesundheitssystem geht, dann will man wirklich einen ganz guten Datenschutz. Und das ist eben eine grosse Herausforderung, Digitalisierung im Gesundheitsbereich unter diesen Voraussetzungen auch vorwärts zu bringen.
Während wir von Friedelin gehört, nicht ganz so zuversichtlich, was die Zukunft angeht. Wie siehst du es?
Ja, ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wie wir jetzt vorgehen. Oder? Wenn wir probieren, Lösungen auch von den Leistungserbringer und den Tarifpartner herzubringen und da können wir nicht lange warten, dann, glaube ich, gibt es schon Chancen, dass man das System gut entwickelt. Und wenn wir immer warten, bis die Politik ihre Instrumente muss anwenden und mehr regulieren, dann könnte man schon in eine Situation geraten, wo man langsam verliert. Und das wäre schade.
Vieles ist ja passiert, oder? Wenn die EFAS, die einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen, die angenommen worden ist, dann ist das neue Tarifsystem TARDOC, das ist verabschiedet worden, tritt 2026 in Kraft, ersetzt das alte TARMED. Da ist ja doch schon einiges gegangen. Was bedeutet das, was da passiert ist, aus deiner Sicht, Werner, für Spitäler und auch für Krankenversicherungen wie Zwicka?
Ja, also aus der Sicht Zwicka werden wir technisch bereit sein, um ab dem 1. Januar mit dem neuen System arbeiten können. Da habe ich keine Zweifel. Und was dann die Auswirkungen auf die Kostenentwicklung aus der Versicherersicht sind, das werden wir genau begleiten und analysieren. Und aus der Sicht der Spitäler höre ich unterschiedliche Signale. Viele sagen, wir sind ebenfalls bereit, technisch. Für andere scheint das sehr anspruchsvoll zu werden. Eine der Herausforderungen ist, dass auch die Softwarezulieferer, wo dann die Systeme müssen konfigurieren, knapp Zeit haben, zum Beispiel um alle Tests zu machen. Und technisch parat ist dann noch etwas für die Schulung der Mitarbeitenden und um all die Prozesse zwischen Spitälern und Versicherer einspielen. Da gibt es schon eine Challenge. Es besteht auch ein gewisses Risiko, dass zum Beispiel Anfang 2026 die Spitäler eben noch nicht so rasch wie üblich können Rechnungen stellen, Krankenkassen, die noch nicht so rasch wie üblich können prüfen und dass dann drum ein Finanzloch entsteht bei den Spitälern. Und ich glaube, da muss man auch gemeinsam eine Lösung finden, dass der Übergang keine Nebenwirkungen hat, weil die Prämien von unseren Versicherten werden ja pünktlich gezahlt, auch in dieser Zeit. Und dann muss man miteinander schauen, dass nicht irgendwie ein paar Akteure in finanzielle Lücken kommen, nur wegen dem Tarifübergang.
Jetzt werden heutzutage schon Stimmen laut, die behaupten, dass eben Spitäler oder auch Krankenversicherer könnten versuchen, das neue System zu ihrem Vorteil zu nutzen oder sogar auszunutzen. Fridolin, ist das möglich? Wie schätzt du das ein?
Das hoffe ich. Also jeder Stakeholder muss doch das System so umsetzen, dass es für ihn gut ist. Natürlich im Rahmen der Regeln, im Rahmen der Gesetze. Aber es ist überhaupt nicht schlecht, dass Krankenversicherer versuchen, das so umzusetzen, dass es für sie gut ist und Spitäler auch. Die Spitäler werden sich bei Tarifen immer anpassen. Ich meine, die Leistungen, die sehr gut tarifiert sind, werden dann auch gepusht, oder? Das ist ja das grosse Problem von einem guten Tarif, dass er eben ausgeglichen ist, balanciert ist, dass es nicht gewisse Leistungen gibt, die viel mehr Margen haben als andere, sonst gibt es eben so Ungleichgewicht. Aber man kann den Spitalern dann keinen Vorwurf machen, wenn sie das machen, weil sie nehmen das System so, wie es ist und versuchen möglichst ein gutes Ergebnis überzukommen. Das ist auch wichtig, oder?
Ich glaube, es gibt zwei Elemente, oder? Ich habe fast ein bisschen das Gefühl, die Frage hat darauf abzielt, da wird dann beschissen. Und das bewährt sich nie. Auf die Länge bewährt sich das nie. Oder? Und das andere ist, welche Anreize setzt das neue System? Und da probiert man ja in die Richtung an, dass man mehr ambulante Leistungen macht, die jetzt sehr schwierig sind, überhaupt kostendeckend zu erbringen. Und da wird man dann sehen, wie sich das entwickelt. Und das neue System sollte auch beweglich sein, also sollte anpassungsfähig sein. Ich kann dann auch wieder darauf reagieren, wie die Spitäler, wie die anderen Akteure sich verhalten. Und ich hoffe schon, dass man da eine Entwicklung in Zukunft jetzt kann angehen kann. Es gibt aber auch nicht übermorgen schon einen Riesensprung, sondern das wird auch ein paar Jahre brauchen, bis sich es gut einschwingt.
Aber es ist ein bewusstes Anreiz schaffen, wo man mit dem System macht. Und du sagst dem Fridolin, hoffentlich folgen sie eben auch diesen Anreiz, also hin zu ambulanten, weg von mehr stationären Behandlungen.
Absolut, ja. Und man hat gesundheitsökonomisch jetzt noch einen sehr interessanten Shift gemacht, also quasi einen Paradigmenwechsel. Wir haben ja früher das Schweizer System ein System der Einzelleistungstarife gewesen. Einzelleistungstarife haben Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, dass die Qualität häufig gut ist, weil der Arzt oder die Ärztin genau das macht, was der Patient braucht. Aber der Nachteil ist, dass es eben tendiert zu einer Mengenausweitung. Und das kostet natürlich. Und darum hat die Politik gesagt, nein, jetzt wollen wir auch Pauschalen zulassen. Wir wollen pauschalieren. Und das hat man jetzt auch gemacht. Und das wird dann auch scharf im 26. Die Pauschalen haben aber das Problem, dass sie ein Qualitätsproblem könnten geben könnten. Weil der Leistungserbringer je nachdem gewisse Leistungen eben nicht mehr erbringt, weil er die quasi auf eigene Kosten dann muss erbringen muss. Weil Pauschalen schon ausgereizt ist zum Beispiel. Und das zweite Problem ist, dass man gut aufpassen muss, welche Leistungen tut man pauschalieren. Und wie wirkt sich das aus auf das Patientengut? Also gibt es eine grosse Variabilität der Leute innerhalb von einer Pauschale? Also dass quasi die einen sehr teuer sind und die anderen wenig. Dort sollte man eigentlich keine Pauschale machen. Und wenn es sehr homogen ist, sollte man sie machen. Und es wird dann eigentlich erst mit der Zeit dann rauskommen, ob die Pauschalen auch wirklich gut gemacht werden. Und ich hoffe sehr, weil der Schaden, den falsche Pauschalen an einem Gesundheitssystem können, zuführen können, ist eben nicht zu unterschätzen.
Wie sieht es aus Sicht aus mit dem ehemaligen Hut, den du angehört hast, Universitätsspital Basel und jetzt VLP bei der Swika?
Also, ich glaube, die Themen, die beschrieben worden sind vom Fridolin, sind im Raum. Und die muss man lösen. Und man weiss, dass es Nachteil hat. Und es geht darum, es ist ein bisschen langweilig, oder? Dass man gemeinsam unter den Tarifpartnern schnell Lösungen findet, um diese Sachen zu adressieren. Aber dass man so ein System hat, wo man bewegen kann und wo man jedes Jahr Anpassungen nehmen kann, ist eigentlich ein riesen Fortschritt gegenüber dem bisherigen. Und darum bin ich grundsätzlich positiv, dass wir da vorankommen.
Du hast dich ja selber immer eingesetzt im Unispital Basel für Kooperationen. Man muss miteinander zusammenarbeiten, um innovativ zu sein. Das wird auch so bleiben, jetzt aus Sicht von der Swika.
Ja, ich glaube sogar, es ist sehr, sehr wichtig. Weil was man so ein bisschen sehen als Muster ist, wenn man nicht gemeinsam Lösungen bringt von Seiten von denen, die das System müssen letztlich leben, Leistungserbringer, Krankenversicherer, dann kommt nachher die nächste Regulation. Und man würde ja vielleicht eher sagen, Politiker, ich verstehe nicht, dass dann immer wieder ein Vorstoß kommt, oder? Aber wenn man miteinander kooperativ zu Lösungen kommt und die anleitet, kann ich mir vorstellen, dass viele Politiker auch froh wären und auch die Bevölkerung froh wäre, zu sagen, hey, jetzt kann man etwas machen. Weil sonst kommen wir am Punkt, wo ich auch verstehe, dass dann halt jemand in der Bevölkerung vielleicht sagt, jetzt müssen wir mal einen grossen Gamechanger machen, zum Beispiel eine Einheitskasse einführen. Aber ich glaube nicht, dass das eine gute Lösung
wäre. Über die müssen wir gerade noch reden, über die Einheitskasse. Aber was du sagst, dass wir eben innovativ sind, dass wir auch Ideen müssen entwickeln, für das braucht es auch einen Wettbewerb, Fridolin. Also einen Wettbewerb als Grundlage oder den Markt, der ein Stück weit auch spielt, als Grundlage zum können entwickeln und um die Agilität vom System, so wie es jetzt ist, wie soll sie auch wirklich können nutzen?
Genau. Ja, es gibt ja im Prinzip zwei Grundgesundheitssysteme. Das ist das Bismarck-Modell und das Beveridge-Modell. Das Beveridge-Modell ist im Prinzip das klassische nationale Gesundheitswesen, das Staatsmedizin. Da tut der Staat zahlen, übersteuern, Kosten und tut die Leute anstellen. Das ist in England das klassische System. Beveridge war auch ein Gesundheitsminister. Und Bismarck-Modell geht über die Sozialversicherungen und in der Schweiz eben über das KVG. Und das KVG ist eben so designt, dass man sagt, man will einen sogenannten regulierten Wettbewerb. Und das ist ein holländischer Gesundheitsökonom, der Enthoven, der ein Modell gemacht hat, das für die Schweiz gilt, aber auch für Holland, wo man sagt, wo braucht es Wettbewerb und wo braucht es Regulation. Und eine gesunde Mischung ist eben wichtig. Und man muss auch wissen, wo man den Wettbewerb spielen lässt und wo eben nicht. Also tendenziell möchte man mehr Wettbewerb bei vielen ähnlichen Fällen, für natürlich auch nicht schlimme Fälle und so die hochspezialisierten Geschichten, Orphan-Medizin, dort möchte man eigentlich eher Regulation und weniger Wettbewerb. Also man muss das ganz geschickt machen. Die Systeme haben sich immer mehr vermischt. Wir sind Richtung Staatsmedizin gegangen. Andere haben sogar ein bisschen dereguliert, oder, wo sehr staatsnah sind, weil sie auch gemerkt haben, das geht nicht. Und ich glaube, dort ist eben Kunst, gut zu regulieren, dass ein gewisser Wettbewerb möglich ist. Weil wenn der nicht mehr möglich ist, wird es typischerweise teuer. Oder man tut dann rationieren und den Leuten eben Leistung vorenthalten, dass man Kosten im Griff hat. Und das möchte man eigentlich nicht in der Schweiz.
Ein gewisser Wettbewerb, sagst du, steht im Raum, der ist wichtig, der braucht es. Jetzt hat der Werner vorhin die Einheitskassen angesprochen. Das wäre ja das pure Gegenteil von dem Wettbewerb oder vom regulierten Wettbewerb. Was bedeutet die Einheitskasse, wo jetzt in der Initiative wieder angedenkt wird? Was bedeutet die aus deiner Perspektive?
Ja, es ist ganz einfach. Die Leute haben keine Wahlfreiheit mehr bezüglich Kassen. Und das hat auf beiden Seiten gibt das Problem, nämlich bei den Kassen. Die weiss natürlich nachher auch, dass sie keinen Wettbewerb hat und muss sich nicht so kundenorientiert verhalten. Und sonst bei einem Mehrkassensystem weiss jede Kasse, wenn ich irgendeinen Versicherten hässig mache oder wenn ich den unfair behandle, dann wird der vielleicht wechseln. Und das kann dann ein Problem geben, wenn man plötzlich einen Exodus hat von Versicherten, dass man dann einfach kleiner wird, weniger wichtig. Und das möchte man ja nicht.
Also auch der Wettbewerb, der muss spielen, dass der Markt sich selber reguliert.
Ja, aber es ist eben auch wichtig, dass sich Kassen können differenzieren. Und die können sich natürlich mehr differenzieren, wenn es weniger Regulation hat, wenn sie ein weniger starkes regulatives Korsett haben. Und jetzt, wenn man das Korsett immer mehr anzieht, dann kann eben das schon dazu führen, dass die Kassen sich gar nicht mehr gross differenzieren können. Und dann können natürlich die Stimmen werden dann laut, die sagen, ja, aber wenn sich die ja alle gleich verhalten, wieso brauchen wir eigentlich mehr Kassen? Also darum ist es sehr wichtig, auch nicht eine Überregulation bei den Kassen über das Aufsichtsgesetz zum Beispiel zu machen.
Mich dünkt es noch wichtig, einfach zu sagen, und sich vor Augen zu halten, ganz einfach, oder? Gesundheitskosten steigen nicht wegen der Versicherer, sondern weil wir alle mehr Leistungen beziehen. Und wenn man jetzt den Wettbewerb auf der Versichererseite rausnimmt, dann wer soll denn noch einen Anreiz haben, die Verwaltungskosten zu senken? Die sind jetzt schon nicht hoch. Zwickau hat übrigens sogar jetzt gerade das entsprechende Effizienzprogramm durchgeführt. Und auch in der Vermittler- und Vertriebskostenfrage, wo ja viel diskutiert wird, oder? Da hat die Branche jetzt eine neue Lösung gefunden, dass die Kosten eher sinken sollten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Die Themen, die fallen dann weg. Und viele Innovationsfragen, die wir vorhin schon sehr intensiv diskutiert haben, da kommt weniger. Auch aus meiner Erfahrung als Spitaldirektor, das eine Mal findest du mit dieser Gruppe von Versichererlösungen, das andere Mal mit den anderen. Und in der Summe kommen wir besser voran, als wenn nur noch ein Akteur rum wäre.
Absolut, genau. Und auch, ich meine, die Leute sind ja unterschiedlich. Sie haben unterschiedliche Präferenzen. Kassen sind auch unterschiedlich. Und bei einer Einheitskasse tun die Leute, die unterschiedlich haben, müssen nachher dann die gleiche Kasse wählen. Jetzt sind ja offensichtlich gewisse Leute die Kasse wählen und andere ja die. Und wenn man das verbietet, ist es ein Wohlfahrtsverlust. Weil die Leute sind nachher dann gezwungen, alle in der gleichen Kasse zu sein. Also es ist sicher eine grosse Verschlechterung. Und Die dafür sind, argumentieren immer mit statischer Effizienz. Oder die sagen, ja, die Verwaltungskosten von vielleicht 4-5%, oder? Also, die könnte man ein bisschen senken. Das mag sein. Aber in der dynamischen Effizienz wird dann eben ein Monopolist langsam fett anessen und langsam eben werden sich dann die Verwaltungskosten werden zunehmen und die Kundenzufriedenheit wird zurückgehen.
Dann sind wir dann doch irgendwann auf der Notaufnahme, wo man dann doch noch irgendwann landet. Das hast du jetzt angedacht, Fridolin. Ich möchte gerne das Spannungsfeld ansprechen. Wir sind in einem Spannungsfeld von Politik, von Bevölkerung und Strategie, wo wir uns bewegen. Werner, du hast das 2019 ist es gewesen, erlebt. Spitalfusion, USB, KSBL, wo gescheitert ist. Was hast du für dich mitgenommen? Was lernst du? Was machst du anders? Was gehst du anders an in diesem Spannungsfeld eben aus Politik, Bevölkerung und Strategie?
Also ich glaube, ich habe vor allem gelernt, dass, wenn man auch überzeugt ist, dass es in der richtigen Richtung geht, dass es mehrere Anläufe braucht und auch ein gutes Abwägen von der Grösse, von der Schritt bei uns. Wir sind mit dem Lösungsvorschlag von dieser Fusion wahrscheinlich zu weit und schnell gegangen und haben Befindlichkeiten in der Region unterschätzt. Aber was eben wichtig ist, wir haben sehr viel gelernt und sind mit dieser Kooperation, also konkret mit diesen beiden Spitälern, sind wir heute viel weiter als im Zeitpunkt von der Abstimmung. Und es ist trotzdem besser gewesen, nicht abzuwarten und so etwas zu probieren, weil es hat auf die ganze Diskussion in der Region Schub gegeben. Und ich glaube, das ist das, was wir sehen müssen. Und auch Wettbewerb und miteinander etwas machen heisst auch ein bisschen Trial and Error. Und wir werden müssen vorangehen und manchmal klappt etwas nicht. Und dann zieht man die Lehren und probiert es besser zu machen.
Als Verwaltungsratspräsident bei der Swica, welchen Hut, basierend auf deinem diversen Werdegang, welchen Hut wirst du wann anhaben?
Du sprichst jetzt an ärztlich oder betriebswirtschaftlich wahrscheinlich. Ich versuche eigentlich immer, das Wohl der Patientinnen und Patienten und bestmögliche Versorgung im Auge zu behalten. Und ich glaube, es ist dann gut, wenn man auch die finanziellen Konsequenzen im Auge behaltet, weil es braucht das Gleichgewicht. Und ich denke, da ist es wertvoll, wenn ich beide Erfahrungsfelder einbringen kann. Aber Patientenwohl und gute Versorgung und finanzielle Tragbarkeit sind scheinbar Gegensätze. Und wenn wir beides im Auge haben, dann können wir vielleicht Lösungen finden, wo Qualität und Service auch gut bleiben. Und ich hoffe, dass die Balance wir in unserem Gesamtsystem können weiter aufrechterhalten.
Fridolin, du strahlst zuversichtlich über den Führungswechsel bei der Swica?
Ja, ich glaube schon. Also vor allem, also ich gehe auch davon aus, dass die Organisation stärker ist als die einzelnen Leute, die dort arbeiten. Und Swica ist eigentlich, seit ich sie kenne, und das sind jetzt doch schon 20 Jahre, hat immer so ein bisschen eine ähnliche Ausstrahlung gehabt. Es ist so eine Mischung zwischen innovativ, eben auch mit Managed Care haben sie früh angefangen, und gleich so, ich sage mal, eine konservative Solidität. Oder sie sind jetzt nicht die gewesen, die gerade Hüsch und Hot gemacht haben, sie sind eher konservativ unterwegs, aber bringen es dann gleich fertig, im Alltag sehr innovativ zu sein. Und das hat man eben gesehen mit diesen Gesundheitszentren, mit diesen integrierten Versorgung, wo sie dort eigentlich immer wie vorher waren. Und typischerweise, Werner hat es gesagt, immer gute Rates gehabt in der Zustimmung und in der Zufriedenheit der Leute. Und ich glaube, mit dem Werner geht das so weiter. Da bin ich zuversichtlich.
Ich finde das ganz wichtig, was der Fridolin gesagt hat. Oder? Die Swica ist, glaube ich, ganz gut unterwegs gewesen und super geführt. Und es wird eine grosse Herausforderung sein für mich, das hoffentlich gleich gut zu machen.
Führung, Mut, Kooperation, das ist das, was es braucht. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, Werner Köbler, für deine klaren Worte, für den strategischen Ausblick, und Fridolin Marti für deine präzise Analyse. Herzlichen Dank an beide.
Merci auch.
Danke vielmals.
Und Ihnen und euch danke vielmals fürs Dabeisein. Das ist Swica Talks. Mein Name ist Stefan Lendi. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund und kritisch.